two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt
und Julia.
Hallo und herzlich willkommen zu Copycats. Mein Name ist Julia.
Und ich bin Britt.
Und das hier ist die erste Folge unseres Podcasts über Männer, die von Frauen klauen.
Buh!
Genau. Wir sprechen heute über ein Plagiatsthema aus der Kunstgeschichte, was sehr gut passt, weil wir beide Kunstgeschichte studiert haben und uns darüber auch kennen. Und es wird um Margaret Keane gehen und leider auch um Walter Keane.
Buh, freut mich, dass ich bisher so viel beitragen konnte.
Den Ehemann, aber dazu später. Mein Job heute wird sein, hier die harten Fakten für euch auf den Tisch zu legen.
Ja, und während Julia quasi die Wissenschaftlerin ist, bin ich heute für euch die Gossip Queen. Ich habe Trivia, ich habe unnützes Wissen, ich habe alles, was unterhaltsam ist.
Sehr gut. Das heißt, wir ergänzen uns heute perfekt und bilden zusammen
eine Symbiose,
ein wunderbares Bild. Und das passt auch schon zu meiner tollen Überleitung für meinen Einstieg. Wir möchten euch natürlich langsam und locker in dieses Thema einführen. Deswegen, Britt, habe ich direkt eine Aufgabe für dich.
Oh Gott, hoffentlich nicht Mathe.
Genau. Richtig geraten. Nein, also, wir sprechen heute über Margaret Keane und sowohl sie als auch ihr späterer Ehemann waren malerisch aktiv, sage ich jetzt mal, ohne zu viel zu spoilern. Und deswegen, das haben wir ja auch im Kunstgeschichtsstudium gelernt, dachte ich, zeige ich dir jetzt einfach mal ein Gemälde von Margaret Keane und bitte dich, es zu analysieren.
Nein.
Oder wenigstens
soll ich eine Bildbeschreibung machen?
Ja, damit.
Oh, Julia, fies. Man muss vielleicht erwähnen, dass mein Fokus auf Architekturgeschichte lag. Deswegen bitte jetzt nicht zu sehr drauf hören, was ich jetzt sage. Aber ja, zeig mal ran. Okay. Wir sehen ein hochrechteckiges Gemälde, würde ich mal sagen, obwohl ich weiß nicht, auf was für ein Grund es ist. Wahrscheinlich ist es Leinwand. Das zentrale Thema und nimmt fast den gesamten Bildraum ein, ist ein, ich nehme an, Mädchen mit blonden, schulterlangen Haaren, riesigen Kulleraugen, aus denen Tränchen strömen. Sie hat eine kleine Stupsnase, ein rosanes kleines Mündchen, ein gelbes Kleid mit Puffärmeln und hält in den Armen eine schwarze Katze, die ebenfalls riesige blaue Augen hat. Und genau das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man wissen muss zu Margaret und Walter Keane. Große Augen.
Ja, sehr gut. Könntest du noch kurz was zur Signatur des Gemäldes sagen?
Ja, gib mal her, ich habe meine Brille nicht auf. es ist mit, erstmal ist es Copyright-Symbol in der Signatur. Also es ist die Szene mit dem Kringel drum, was ich schon mal geil finde, in einer händischen Signatur auf einem Gemälde das Copyright-Symbol zu machen. Dahinter steht MDH, was glaube ich die Anfangsbuchstaben von Margarets Vornamen sind. Und darunter Keane 95, also 1995 wird es wohl gewesen sein.
Ja, das ist alles korrekt.
Danke.
Vielen Dank für diese sehr zutreffende Analyse. Und das stimmt. Also dieses MDH, das steht für Margaret Doris Hawkins. Und wir haben ja schon gesehen, 1995 wurde das gemalt. Dass Margaret Keane diese Signatur verwendet hat, das kam erst später im Laufe ihres Lebens. Lange Zeit hat sie ihre Gemälde nur mit dem Wort Keane unterschrieben. Und das hat auch einen Grund. Aber dazu werden wir später noch kommen. Ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal den ersten Trenner ab und dann diven wir in die Kunstgeschichte.
So thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time.
Also, ihr habt gerade schon gehört, heute geht es um Kunst. Es geht um Margaret Keane und um ihren Mann Walter Keane. Und die Hauptschaffensphase von den beiden war während ihrer Ehe 1955 bis 1965. Und was richtig krass ist, ich kannte die beide nicht so richtig. Also das war zumindest kein Thema im Kunstgeschichtsstudium und auch so popkulturell hatte ich die nicht mitbekommen. Aber tatsächlich war Keane, das lasse ich jetzt erstmal so vage, also die Person, die Bilder mit der Unterschrift Keane zeichnete, in dieser Zeit der meistverkaufste Künstler oder die meistverkaufste Künstlerin weltweit. Und es war, also es wird immer so beschrieben, dass in den 60ern in jedem Wohnzimmer, in jedem Flur hing ein Keen, ein Poster, ein Keen-Druck. Und ich, meine These ist ja so ein bisschen, oder warte, ich frage dich, Julia, was war in unserer Kindheit, nämlich das Vergleichbare dazu, was hing in jedem Wohnzimmer und in jedem Flur als Poster? Welche Künstlerin?
Künstlerin?
Ja.
Boah, Frida Kahlo war auf jeden Fall mit dabei. Was hing denn? Ah, hier die Nanas? Nee.
Ja, doch, vielleicht auch. Ist auch so sehr also 90s, Niki, ne? Aber
ja, Niki de Saint-Phalle hätte ich jetzt noch geschätzt.
Du hast so hochgegriffen künstlerisch. Weißt du, was ich da sah als Vergleich aus unserer Kindheit? Anne Geddes?
Ja, diese
die Fotos von den Babys ja. In Gießkannen, in Blumentöpfen und absolut. In Blumen und sämtlichen Situationen. Super, also auch geile Parallele fällt mir jetzt gerade auf, dass man in den 60ern diese heulenden Kinder mit riesigen Augen überall hat und in den 90ern waren es einfach nackte Babys in Blumentöpfen, also irgendwie
ja, aber weirder King. Ich finde es eine interessante Parallele, weil eben auch sowohl über Keen als auch über Anne Geddes oft gesagt wurde, dass es so kitschig oder irgendwie naiv, naturalistisch angehaucht ist. Also dass es dann auch irgendwie, obwohl es eine Sensation war und obwohl es überall hing und extrem verbreitet wurde, es schon auch starke KritikerInnen gab, die irgendwie gesagt haben, das ist halt keine Kunst, sondern das ist irgendwie ein Marketing-Gag oder irgendwie sowas.
Aber das waren dann halt wirklich KritikerInnen, die quasi aus Fachperspektive, sag ich mal, drauf gucken. Und der Allgemeinheit hat es halt irgendwie gefallen. Und genau, das ist auch das Spannende an der Story, glaube ich, um die es heute geht, um die Keens. Weil es eben so populär war und in so vielen Zeitungen und so in Tageszeitungen immer wieder berichtet wurde und so öffentlichkeitswirksam war, umso überraschender war, glaube ich, dieser dreiste Klau von Walter Keen. Aber was genau es damit auf sich hat, da steigen wir jetzt mal richtig ein. Why would a man be there? No, it's actually pissing me off. Oh my God, it pisses me off. Why would a man be there? Why would a man be there?
Ja, die Geschichte von Margot Keen beginnt in den USA. Dort wird sie als Peggy Doris Hawkins.
What? Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Sie heißt gar nicht Margaret?
Nee, ich habe auch versucht rauszufinden, warum sie sich später Margaret genannt hat. Aber ihr Geburtsname ist Peggy Doris Hawkins.
Wild.
Ja.
Dabei Peggy ist voll der gute Name, finde ich.
Ja, und das ist aber auch, vielleicht war Peggy irgendwie auch so eine Verniedlichung von Margaret oder so. Ich weiß es nicht.
Die USA mit ihren verrückten Abkürzungen, da steigst du nicht durch.
Da steigst du
Teddy,
nicht durch.
Teddy, Dick, wer sind all diese Leute und wie heißen sie wirklich?
Genau, also Margaret wird 1927 geboren und wächst in Tennessee auf und kriegt schon sehr früh Kunstunterricht und malt vor allem schon, seit sie ein Kind ist, diese riesigen Augen. Also sie ist schon seit immer fasziniert von Augen. Und mit dem professionellen Malen beginnt sie dann, als ihre Tochter aus erster Ehe ein Baby ist und ja, beschreibt eben ihre ständige Faszination mit Augen, dass sie Leuten dadurch in die Seele sehen kann, dass Augen immer die Wahrheit sprechen und so weiter und so fort. Und sie beginnt auch mit dem Verkauf von ihren Bildern von diesen Kindern mit den großen traurigen Augen.
Und da muss man sagen, du hast ja zur Vorbereitung quasi den wissenschaftlichen Part übernommen. Ich habe den populärwissenschaftlichen Part übernommen. Ich habe mir nämlich den Tim Burton-Film Big Eyes von 2014 angeguckt, der die Lebensgeschichte von Margaret Keen oder auch ja die Geschichte dieses Klaus quasi behandelt. Tatsächlich Klaus. Einer der wenigen Filme von Tim Burton, wo weder Johnny Depp noch Helena Bonham Carter mitspielen.
Ja, das
also
ist
surprising. Genau, es ist kein Animationsfilm, sondern es ist mit echten SchauspielerInnen. Es ist Amy Adams, die Margaret Keen spielt und Christoph Waltz, jetzt nicht so hollywoodisiert den Namen, Christoph Waltz spielt Walter Keen.
Interessant, weil also ich habe Interviews gesehen, wo sie gesagt hat, dass sie das quasi retraumatisiert hat, dort Christoph Waltz auf der Leinwand zu sehen, weil er irgendwie geredet hat, wie Walter, dass er sich irgendwie.
Ja, außer so mit dem heftigen österreichischen Dialekt dabei, so, ne? Oder die Akzent so. Weil Tim Burton wohl gesagt hat, du, kein Problem, sprich einfach, wie du sprichst. Brauchst du jetzt keinen amerikanischen Akzent, die rausquetschen.
Okay. Ja, gut. Also ja, du würdest sagen, das ist ein guter, solider Film, den man sich angucken kann.
Ja, ich fand's schon ganz cool gemacht. Es war auf jeden Fall spannend, unterhaltsam. So die wichtigsten Punkte, sag ich mal, sind zusammengefasst. Sie hat frei gesprochen und viel Bilder gezeigt. Das hat mir gut gefallen. Genau, der Film steigt aber tatsächlich erst ein, als sie quasi aus ihrer ersten Ehe flüchtet. Also ihre Kindheit wird gar nicht thematisiert, sondern man sieht nur, wie sie ihren Koffer aufs Bett schmeißt und alles reinpackt und ihre Tochter Jane ins Auto setzt, die da so, ich weiß nicht, 8, 9 vielleicht ist im Film, und abhaut. Also man weiß gar nicht, wer der Mann ist, worum es geht. Sie fährt einfach weg.
Sie fährt nach San Francisco und lernt dort 1955 bei so einer Outdoor-Fair oder Outdoor-Ausstellung. Ich glaube, man kann sich das so vorstellen, das ist halt, ja, also ein bisschen bessere
so Kunsthandwerker-Mark hab ich irgendwie übersetzt. Also
ja, ja, also es ist irgendwie, das wirkt immer so ein bisschen, finde ich, wie so HändlerInnen am Straßenrand, die irgendwie ihre Sachen verkaufen. Aber das war schon, glaube ich, wie so ein Markt oder so eine, also ich glaube, da waren halt viele Leute, die ihre Kunst verkauft haben, so.
Und da fängt jetzt, wenn man so retrospektiv auf die Story von den beiden schaut, da fangen schon richtig krasse Kontroversen an, ehrlich gesagt. Also,
ja, also vielleicht mache ich noch mal kurz, sette the scene, wie man so schön
sagt.
Ja,
mach mal ein bisschen Mut.
Also sie lernen sich da eben kennen bei dieser Outdoor-Ausstellung und Walter ist von Anfang an begeistert von den Figuren, die Margaret malt. Was interessant ist, ist, dass er auf diesem Markt auch als Künstler zugegen ist und dort Pariser Straßenszenen verkauft. Und auch diese Szenen, sage ich jetzt mal, entspringen nicht seiner eigenen Feder, sondern auch diese Szenen hat er, das hat man im Nachhinein rausgefunden, geklaut. Also es sind nicht seine eigenen Bilder gewesen, die er dort verkauft hat.
Das waren so Pariser Stadtansichten, ne? So ein bisschen impressionistisch angehaucht, wie man sie ehrlich gesagt in Paris wahrscheinlich auch an jeder Ecke von so einem Straßenmaler, Malerin kaufen könnte in touristischen Gegenden. War jetzt zumindest aus den Bildern, die im Film gezeigt wurden, so meine Einschätzung. Mhm. Und das ist halt geil. Also es gibt Interviews mit Walter aus der Zeit, als er noch zusammen war mit Margaret und später auch aus den 90ern, als er so richtig arm und verbittert war, die sich halt komplett unterscheiden, wie das erste Kennenlernen war. Im Film ist es halt so, war es nochmal eine ganz andere Story, da ist es so, er steht da wie so ein, oh, das war schon so prätentiös, das hat mich schon so böse gemacht, ne? Im Film steht er da so in so einem blau-weiß gestreiften Langarm, wie so ein Marineshirt und so einer hochgekrempelten Jeans und Converse. Also so richtig, es hätte nur noch so ein Schnurrbart und ein Baguette unterm Arm gefehlt. Also das habe ich habe die nur gesehen und war schon auf 180, ehrlich gesagt, weil es so prätentiös war, aber das war ja wahrscheinlich auch das Ziel. Und im Film ist es halt so, dass er sie dann anquatscht und dann Jane ist halt auch dabei, ihre Tochter, und dann Margaret so beibringen will, wie sie Leute anwirbt, dass sie die malen kann und die ihr dann Geld dafür geben, so ungefähr.
Ja, ja,
also dass sie so live porträtiert und macht dann so am Beispiel von Jane, die halt da so rumlungert, also am Beispiel von der Tochter so, ja, guck mal, sind die Bilder nicht toll, und erzählt dem Kind so, wie geil die Bilder sind und dass sie sich doch mal malen lassen soll. Und dann sagt Jane so, ja, ich weiß, ich bin ja selber auf den Bildern drauf. Und dann ist so, ahaha, ach, upsi.
Hat sie ihn direkt zerstört mit ihren 8 Jahren.
Slay Jane, wirklich. aber genau, im Interview von 64 ist so ein Fernsehinterview, was ich mit ihm gesehen habe, da sind die beiden noch zusammen, Walter und Margaret. Das heißt, ist der ganze Schwindel noch nicht aufgeflogen oder nicht aufgedeckt worden von ihr. Da erzählt er, dass das Kennenlernen so ablief, dass er ihre Bilder gesehen hat und sie hat gerade jemanden live quasi porträtiert und er zu ihr gesagt hat, hello baby, pretty good. Also schon so richtig creepy.
Wild.
Also hey Baby, du malst ziemlich gut, und fragt sie halt, ob sie ein Bier mit ihm trinken gehen will. Und dann sagt sie ihm so, nee, zum einen bin ich gerade beschäftigt und bitte lass mich in Ruhe. Und 10 Minuten später kommt er dann wieder und lädt sie wieder ein, diesmal auf einen Kaffee, und sie malt auch gerade niemanden.
Gar nicht aufdringlich und ultra nervig, dass der sich dann noch so ein zweites Mal rancreept.
No means no, Walter. Und aber pass auf, dann erzählt er nämlich, wie es weiterging, dass sie sagt, okay, sie würde mit ihm Kaffee trinken gehen, aber nur unter einer Bedingung. Sie will ihm erst die Arbeiten von jemand anderem zeigen, der auch dort ausstellt, weil sie die Arbeiten unbedingt noch einmal sehen muss. Und zu welchen Arbeiten geht sie dann? Ja, zu seinem Stand natürlich, weil sie so geflasht ist von seinen Werken, dass sie sagt, komm, ich muss dir das nochmal zeigen. Dann sagt er so, oh wow, das sind ja meine Bilder, die du so liebst.
Ja, lass mich raten, das hat so niemals stattgefunden.
Never. Und es ist halt einfach so, so offensichtlich auch einfach. Also wirklich,
ja, also
Baron Münchhausen, erzähl nicht so eine Scheiße.
Der konnte schon krasse Geschichten erzählen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob er vorher in der Immobilienbranche oder, also der hat auf
er
jeden
war
Fall.
Er war Makler.
Ja, der hat irgendwie Sachen verkauft und Leute belabert und it shows. Also,
warte, ich muss jetzt noch die andere Version erzählen, okay, die er nämlich in den 90ern, als die beiden schon lange getrennt waren, erzählt hat und die auch sein Neffe, es gibt zum Film ein Interview mit seinem Neffen, der in so einer schlechten Metalband spielt und das eigentlich nur als Promo nutzt, aber das Interview hat so 700 Aufrufe nach 10 Jahren, also hat leider nicht geklappt, der auch diese Story erzählt. Also das ist die Story, die Walter dann lange nach der Trennung sich ausgedacht hat, nämlich, dass er sie bei dieser Ausstellung getroffen hat. Und danach sind sie noch mit anderen KünstlerInnen zusammen was trinken gegangen und sie hat ihm dann geholfen, seine Bilder nach Hause zu bringen. Also ist dann von alleine quasi, hat sich ihm so an ihn rangeschmissen und wollte mit zu ihm nach Hause kommen und geht dann so um die Ecke und dann stand sie da auf einmal so nackt im Handtuch, dass sie einfach so in seine Wohnung mitgekommen ist und sie war zu dem Zeitpunkt angeblich auch noch verheiratet, was gar nicht der Fall ist, als sie sich kennengelernt haben. Da war sie ja schon getrennt, hat sie getrennt gelebt von ihrem ersten Ehemann.
Okay, also das heißt, er versucht da, Achtung, ein Bild zu zeichnen von einer irgendwie extrem
promiskuösen, wie sagt man das,
promiskuitiv und dass sie ihn auch vergöttert, natürlich, auf den ersten Blick.
Voll, also sie hat direkt sämtliche Hüllen fallen lassen, als sie ihn gesehen hat. Klar, er war auch ein krasser Künstler und er war halt auch schon in Paris gewesen zu dem Zeitpunkt, ne? Also
ja,
impressive.
Das stimmt.
Okay, waren in den 50ern wahrscheinlich wirklich nicht so viele Leute. Aber genau, und dann, sie sei dann mit ihm ins Bett gegangen und dann um 3 oder 4 Uhr nachts auf einmal überstürzt aufgebrochen, weil ihr eingefallen ist, dass sie ja nach Hause zu ihrem Mann und ihrem Kind muss. Also das ist die Story, die er später erzählt hat und die auch sein Neffe noch nach seinem Tod halt in Interviews so erzählt hat, als der Film rausgekommen ist und meinte, ja, der stellt meinen Onkel richtig falsch dar, der Film.
Mhm. Okay, also eine Story, die aber stimmt, ist, dass Walter und Margaret noch im selben Jahr heiraten. Und wie gesagt, es ist schon Margarets zweiter Ehemann. Sie hat schon ein Kind aus erster Ehe, nämlich Jane. Aber es ist auch für Walter oder Walter.
Walter.
Walter ist es die zweite Ehe. Und er hat ebenfalls eine Tochter aus seiner ersten Ehe. 2 Jahre später, wir machen einen kleinen Zeitsprung, 1957.
Oh, kann ich einen kurzen ein Cameo-Easter Egg aus dem Film noch reinwerfen. Da ist es nämlich so, dass sie beim zweiten Date zusammen im Park malen, also beziehungsweise Margaret malt halt und er steht nur und guckt sie an. Und im Hintergrund sitzt Margaret, die echte Margaret, auf der Bank mit einem Buch und liest.
Stimmt.
Also sie hat da einen kleinen Auftritt und es ist ganz süß und bezaubernd.
Das ist auch wirklich eine sehr, sehr liebe alte Frau. Mittlerweile nicht mehr, sie ist 2022 gestorben, aber sie war es. Genau, 1957. Und Walter stellt zum allerersten Mal Margarets Bilder als seine eigenen vor, nämlich in New York, im Washington Square in Manhattan. Dort findet wieder so eine Art Outdoor-Ausstellung, Exhibition Fair statt. Und da schließt sich auch der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast. Der denkt sich nämlich auch die wildesten Stories zu diesen Bildern aus. Du hast ja schon gesagt, er hat in Paris gelebt eine Zeit lang. Er hat auch in Heidelberg gelebt. Und er sagt, dass eben diese Nachkriegsszenen aus Europa ihn inspiriert haben zu diesen traurigen Bildern, die er angeblich gemalt hat. Also die Kinder, die er da durch die Trümmerfelder hat laufen sehen, die seien der Grund gewesen, weshalb er eben angefangen hat, diese weinenden großen Augen zu malen. Denkt sich also komplette Geschichten aus.
Und das ist in dem Interview, das ich mit ihm gesehen habe, das im Fernsehen ausgestrahlt wurde, da übertreibt er auch so richtig und er sagt so, er war halt in Berlin eine Woche 1946, also kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und die Kinder wären alle krass ausgehungert und seien wie Ratten so über den Müll hergefallen und die konnten gar nicht sprechen und sie konnten nicht mal beten. Das sagt er nämlich auch, also sie wussten nicht mal, wie man betet, also absolut unzivilisiert.
Europa, das ist einfach ein Rattenhaus.
Und ab da hat er gesagt, ab jetzt male ich nur noch große Kinderaugen, klar, das ist die Message meines Lebens.
Ja gut, also genau, es fängt relativ schnell an, dass Walter den Credit klaut von Margarets Bildern und ich denke, das ist vielleicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt für unsere erste Rubrik wäre.
Dinge, für die ich gerne den Credit klauen würde.
Wir sprechen über Ideen, von denen wir wünschten, sie kämen von uns. Und du hast gesagt, du hast was vorbereitet, Britt.
Also mir ist was eingefallen, genau. Wir hatten uns ja überlegt, dass es schon cool auch wäre, wenn es zum Thema so ein bisschen passen würde. Deswegen ist das Thema jetzt Kunst bei der Sache, die ich gern klauen würde. Und das Erste, was mir eingefallen ist, aber das ist eine super basic Bitch-Antwort, ist zentral, die Erfindung der Zentralperspektive. Weil voll gut.
Wow. Okay, ja, das ist
einfach,
ja.
Einfach nur aus der Größe der Sache raus würde ich dafür gerne den Credit klauen.
Okay, Britt, für vielleicht die kunsthistorisch nicht ganz so bewanderten Menschen an den Lautsprechern?
An den, weiß ich nicht, mobilen Endgeräten, über die sie es wahrscheinlich gerade hören.
Genau, was ist die Zentralperspektive?
Boah, ja, wie beschreibt man das? Also quasi eine perspektivisch richtige Darstellung. Warte, okay, ich weiß, wie man es am einfachsten sagt. Stellt euch mal vor, so mittelalterliche Malerei mit so Katzen, die richtig trottelig gucken und alle Leute sind irgendwie verschieden groß und die Menschen sind dreimal größer als die Gebäude. Das ist nicht die Zentralperspektive.
Ja, okay, verstehe. Also wenn alles so aussieht, wie ich es in Wirklichkeit auch sehe, dann ist das Zentralperspektive. Du hast quasi einen zentralen Punkt, nach dem sich alles auffächert.
Auf dem alle Fluchtlinien quasi zulaufen und dadurch stimmen halt auch die Proportionen von Dingen, weil eben alles auf diese Fluchtlinien ausgerichtet ist.
Fair point. Wer hat es denn nun eigentlich erfunden?
Boah, Masaccio? Ist richtig?
Sagt man. Aber ja, das ist ja immer so eine Sache mit den Erfindungen in der Kunstgeschichte. Oder
man muss
generell
auch sagen, ich wollte jetzt eigentlich noch eine ganz andere Antwort bringen. Deswegen, du hast mich voll hier auf den Pott gesetzt, dass jetzt auf einmal hier Basic-Wissen Kunstgeschichtsstudium abgefragt wird.
Dafür bin ich da. Ich bin hier Wissenschaftlerin, das weißt
weil
du doch.
Mir ist halt noch ein Kunstwerk eingefallen, was ich gerne klauen würde. Weil es einfach, es ist, glaube ich, das, es ist so viel Drama. Ich liebe es. Es ist einfach wie eine Soap als Kunstwerk. Und zwar geht es um Marina Abramović und Ulay, The Lovers. Eine Performance von, ich glaube, 88.
Ist das die mit dem Bogen?
Nee, es ist die mit der chinesischen Mauer.
Ah ja, okay.
Und zwar, ursprünglich war das so geplant, die beiden, das war schon, sie hatten das schon 5 Jahre im Voraus geplant. Sie wollten beide am jeweils anderen Ende der chinesischen Mauer losgehen. Die ist, glaube ich, 5000 Kilometer lang. Und zu Fuß aufeinander zulaufen und sich dann in der Mitte treffen und heiraten.
Und sie haben sich aber irgendwie auf dem Weg auch getrennt oder so, ne?
Na, fast. Also genau, es hat halt 5 Jahre gedauert, bis sie die Genehmigung bekommen haben, von China diese Performance zu machen, weil die gesagt haben, was wollt ihr hier eigentlich von uns?
Ja, also
und, genau, am Ende jetzt irgendwie die Beziehung lief halt nicht so gut in der Zeit und am Ende ist es dann halt so gewesen, dass sie wirklich 3 Monate lang, nach 90 Tagen sind sie aufeinander getroffen. Sie sind 3 Monate lang zu Fuß aufeinander zugelaufen, um sich dann zu trennen. Und danach haben sie nie wieder, also 22 Jahre lang kein Wort gewechselt.
Hart.
Ey, wie heftig, stell dir das mal vor, dass du ja, ich seit glaube, 3 Monaten weißt, du läufst auf jemanden zu, nur um zu sagen, ja, ciao, Bro, war nett.
Vielleicht haben die das ja auch sie waren ja wahrscheinlich relativ einsam während dieser Zeit, rausgefunden, dass es dann doch nicht so das Wahre ist. Also die haben so gedacht, freue ich mich eigentlich auf das, was da auf mich wartet? Und dann bist du so, nee, irgendwie nicht.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob sie es vorher abgesprochen haben, dass sie sich trennen. Was vor Ort gewartet hat quasi, war schon so eine Hochzeitszeremonie. Also alle waren davon ausgegangen, dass sie heiraten.
So unangenehm.
Es ist richtig cringe und alle stehen da dann so, weißt du, so Partypoppern und Konfetti und so. Auf jeden Fall ist es einfach so, es ist so richtig wie so Teen-Drama. Es könnte so GZSZ oder sowas sein.
Ja.
Es ist einfach so übertrieben und ich liebe es.
Das stimmt. Dafür würde ich auch gerne den Credit klauen. Aber ich muss sagen, Marina Abramović.
Deswegen klaust du jetzt den Credit für meine Idee.
Genau, das habe ich mir auch überlegt, Brit. Es steht hier, schau.
Brits Idee, dafür klaue ich den Credit.
Machen wir weiter. Im gleichen Jahr, 1957, um euch nochmal daran zu erinnern, findet Margaret heraus, dass Walter ihre Bilder unter seinem Namen verkauft, nämlich im berühmt-berüchtigten Comedy-Club Hungry Eye. Ich glaube, er ist gar nicht berühmt-berüchtigt, aber im Film wird er sicherlich auch mehrfach erwähnt werden.
Ey, er ist voll berühmt-berüchtigt, weil ich natürlich einen Deep Dive dann in sämtliche Richtungen außer zum eigentlichen ja Thema gemacht habe. Auf jeden Fall der Besitzer Enrico Banducci, den gab es wirklich. Und der wird gehandelt als Entdecker von so manchen großen Namen, vor allem aus der Comedy-Szene. Bill Cosby, lieben wir, danke für diese Entdeckung. Lenny Bruce, ein Comedian, den es wirklich gab, den man vielleicht kennt aus The Marvelous Miss Maisel. Ich weiß
ja
nicht, ob du die Serie geguckt hast.
Ja.
Woody Allen, auch auf den hätten wir gern verzichten können. Und Barbara Streisand, lieben wir.
Süß.
Und was halt krass ist, der Club hatte auf der Bühne als Hintergrund eine Ziegelwand, also die Bühne stand einfach vor einer Ziegelwand. Und weil da eben so viele große Comedians entdeckt wurden, kommt daher dieses Motiv, das bei Stand-Up voll oft so eine Ziegelwand
voll
als Hintergrund ist.
Krass, okay. Das wusste
ich
nicht.
Das fand ich irgendwie eine heftige Info. Also es ist richtig belanglos, aber ich fand es trotzdem irgendwie cool, dass ich das rausgefunden habe jetzt hier in meiner Recherche.
Dann ist das Hungry Eye oder das Eye Hungry wirklich eine Institution gewesen. Umso cooler, dass es eben auch für diese Story relevant ist. Also das ist in San Francisco, falls wir das noch nicht gesagt haben. Und es hat sich so zugetragen, dass auch dort wieder Gemälde verkauft wurden und irgendwann ein Mann auf Margaret Keane zukommt und sie fragt, ob sie denn auch Bilder male. Und in diesem Moment schnallt sie, dass Walter, der vorgegeben hat, ihre Gemälde zu verkaufen, gar nicht gesagt hat, dass sie von ihr kommen, sondern dass er die unter seinem Namen da feilbietet.
Also im Film war es halt voll die lange Sequenz, also dass die beiden mal eines Abends da was trinken sind und dann kommt ihm halt die Idee, weil er hatte vorher am Tag einem echten Galeristen, sag ich mal, der halt eben abstrakte Kunst quasi in seiner Galerie zeigt, seine Werke, erst wieder seine Pariser Stadtansichten und als er die nicht haben wollte, dann Margarets Bilder gezeigt und der hat gesagt, ja, das ist nichts für meine Galerie, verzisch dich, hat er gesagt. Und dann waren sie halt abends in diesem Club und dann kommt ihm die Idee, eben diesen Clubbesitzer anzuquatschen, zu fragen, können wir nicht hier ausstellen? Und irgendwie, weil es wird ja immer wieder betont, dass er so ein krasser, so ein charismatischer Typ war. Mhm. Und dann sagt der Clubbesitzer ja, okay, dann verkaufe ich halt welche. Und dann ist so Schnitt und dann sitzt Walter sitzt dann am nächsten Abend so im Gang zum Klo an so einem Tischchen, wo sonst immer das Kleingeld für die Klofrau oder den Klomann hingelegt wird. Und die Leute gehen halt alle einfach pinkeln und werfen nebenbei mal so einen Blick auf die Bilder, die da hängen. Also und das wird so richtig rausgezogen, wie entwürdigend das für ihn ist, dass er halt im Flur zum Klo quasi seine Bilder verkaufen muss.
Was natürlich jetzt nicht rechtfertigen soll, dass er sich wie ein Arschloch verhalten hat. Und das ging dann eben auch noch weiter. Also er erfindet dann Geschichten, warum man die Story jetzt auch nicht mehr ändern könne. Also er gibt offen zu, ja, ich habe die unter meinem Namen verkauft, aber er sagt, ich verkaufe diese Bilder schließlich und das zieht irgendwie viel besser, wenn ich das unter meinem Namen mache und nicht, wenn ich die im Namen von verkaufe. Und jetzt würde das die Leute ja auch total verwirren, wenn die rausfinden, das hat ja doch seine Frau gemalt. Jetzt hat man die Geschichte schon angefangen. Quasi der Bär ist schon in den Honigtopf gefallen oder so, wie sagt man das?
Wow, das habe ich noch nie gehört. Die Katze ist aus dem Sack.
Die Katze ist schon aus dem Sack.
Um beim Thema zu bleiben.
Nee, irgendwas ist schon im Moostopf oder so.
Wow, du hast wilde, wie sagt man, Parabeln, Sprichwörter mit Essensgefäßen.
Ja.
Die kenne ich alle gar nicht.
Ja, ja.
Übrigens, im Film, muss ich kurz einwerfen, ist es so, dass Margaret sagt, als sie bringt quasi ein neues Bild in den Club, damit er das weiter verkaufen kann, weil sie saß den ganzen Tag im Keller und hat gemalt. Und sieht halt eben, dass er sagt, er hätte die gemalt. Und dann sagt sie, Walter, why are you lying? You are taking credit for something that isn't yours. Und das ist natürlich jetzt
ein Schlüsselsatz.
Ein Schlüsselsatz auch für unseren Podcast und die Copycats.
Das stimmt. Genau, also die Geschichte besagt, dass Walter tatsächlich auch zwischendurch, ich weiß nicht, ob das im Film auch vorkommt, versucht hat, von Margaret das Malen zu erlernen oder sein Malen zu verbessern, dass es aber nicht geklappt hat oder nicht so, wie er wollte und dass er dann eben sauer auf seine Ehefrau gewesen ist, weil sie ihm das nicht richtig beibringen konnte. Also er hat schon quasi zwischendurch vielleicht gedacht, ja, vielleicht versuche ich es auch mal selbst, jetzt nach jahrelangem Faken, aber er hat es nicht gemaked.
Er hat es nicht gefaked, till er es gemaked hat, um genau. Es mit Moneyboy zu sagen. Aber es ist tatsächlich eher später, also Walter hat später dann nach der Trennung immer wieder gesagt, dass er ja so oft versucht hätte, Margaret das Malen beizubringen und sie konnte es nicht. Und er hat auch zu seinem Neffen dann gesagt, ja, jeder, der im zweiten Jahr Kunst studiert, kann Bilder fälschen und Margaret hat einfach irgendwann angefangen, meine Bilder nachzumalen. So. Und sein Neffe sagt dann auch so, ja klar, als ich das gehört habe, jeder, der 2 Jahre Kunst studiert, kann perfekt Bilder fälschen, das ergibt total Sinn. Klar, dann wird Margaret das gefälscht haben. Also er hat wirklich einfach alles auch geglaubt, so was Walter erzählt hat, weil er ja wohl so charismatisch war. Und Walter hat auch gesagt, er hätte Margaret das Malen beigebracht, indem er seine Bilder quasi auf dem Overhead-Projektor, wer es noch kennt, aus der Schule gelegt hat. Und Klar. Sie hätte dann quasi die Umrisse nachgemalt und hätte dann wie so Malen nach Zahlen die einfach ausgemalt.
Ah ja, logisch. Na, das macht alles
so lernt man malen. Also wer pausen kann, kann auch Kunstwerke schaffen. Ich kann es nicht.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Signatur zurückkommen, zu dieser Zeit war die Unterschrift von Margaret Keane einfach nur der Nachname Keane. Deswegen gab es da halt auch überhaupt keine Missverständnisse oder Probleme. Ne? Du konntest die Bilder halt logischerweise dann und mit jeder Person verkaufen, die Keane heißt. Und das ist eben etwas, was sie erst sehr viele Jahrzehnte später angefangen hat zu machen, dann auch ihren Vornamen dort hinzuschreiben. Und du hast es eben schon angedeutet, also Margaret Keane sitzt im Keller des Hauses und malt dort wie blöd Bild um Bild und Walter preist eben seine Gemälde an und verkauft die auch total gut. Und das ist eben was in den 60er Jahren unheimlich durch die Decke gegangen ist. Also ich glaube, wir können uns das beide überhaupt nicht so richtig vorstellen, was da abgegangen ist. Aber das war so ein richtiger Boom, also sowohl Originale als auch Prints und Postkarten und alles Mögliche, das hat sich wie blöd verkauft. Ich glaube, weil das halt auch so massentaugliche Kunst ist, sage ich jetzt mal. Man konnte das wohl in Supermärkten kaufen, irgendwie Anhänger und Magnete mit diesen Motiven. Und das ist vielleicht auch was, was viele Leute anspricht, weil es eben so ein bisschen so was Comichaftes, Kitschiges, irgendwie Tiere und kleine Kinder und so. Das ist halt irgendwie niedlich und gefällig. Und tatsächlich hat das aber auch es in große Sammlungen geschafft und wurde von Celebrities gekauft. Also Tim Burton, der dann später eben Big Eyes über diese Story gedreht hat, der selbst war Sammler von diesen Arbeiten. Jean Crawford hat die Bilder gesammelt, Dean Martin, also so diese klassische Hollywood-Riege der 60er Jahre.
Ja, im Film war es halt, also war gerade auch dieses, als Margaret feststellt, dass ihre Bilder, also Repros, Poster, Postkarten ihrer Bilder im Supermarkt verkauft werden, so ein Schlüsselmoment für sie. Also sie, die Szene ist erst so, man sieht die Galerie, die die beiden in San Francisco oder die Walter in San Francisco eröffnet hat, weil eben quasi keine anderen Galerien die verkaufen wollten, die Werke, weil sie gesagt haben, ist halt Kitsch. Und die Leute haben, nachdem es einen Zwischenfall im Club gab nämlich, da hat sich nämlich Walter mit dem Barbesitzer gestritten und hat ihm im Film dann so ein Bild von Margaret über den Kopf gezogen, dass so der Kopf des Clubbesitzers aus diesem Kinderkörper rausguckt. Und in dem Moment war zufällig jemand von der Zeitung da, hat so einen Snapshot gemacht und das war auf der Titelseite. Und das war dann so im Film auf jeden Fall so der erste Moment, dass es so öffentliches Ärgernis nicht, aber Aufmerksamkeit einfach in der Öffentlichkeit erregt hat.
Aber das war wohl fingiert, habe ich gelesen.
Den kann ich mir auch vorstellen, nachdem, was halt ich von Walter gehört habe.
Ja, und also, dass die waren ja befreundet, er und der Clubbesitzer, und dass die eben gedacht haben, ja, so bekommen wir auf jeden Fall krasse Publicity, lass uns das mal machen, weil das genau in diesem Moment, der ja auch absolut Hollywood-reif ist, dann da ein Kameramann zugegen ist, ist schon relativ unwahrscheinlich, würde ich sagen.
Genau, und weil es halt eben so öffentlichkeitswirksam war, kamen halt super viele Leute in den Club, in die Galerie. Aber das waren halt Otto-Normal-Menschen, sag ich mal, die sich für so, ja, Drama in der Tageszeitung interessiert haben und nicht die krassen KunstsammlerInnen. Und die haben sich dann halt einfach auch so Plakate für die Galerie von irgendwelchen so Plakatwänden abgezogen, weil die halt ihren eigenen Keen haben wollten, aber sich natürlich kein Original leisten konnten. Und Walter kommt dann so im Film in die Galerie und alles ist voller Leute und alle labern ihn an und sagen so, Mr. Keen, wa, wa, wa. Und er geht dann so zu seiner Galeristin und sagt so, haben wir schon was verkauft? Und sie sagt, nein, aber die Poster hier, diese Werbeposter, die wir ausliegen haben, die gehen weg wie warme Semmeln.
Interessant.
Und dann sagt er, ja, dann fang an, Geld zu nehmen für die Poster. Und daraus entwickelt sich das dann. Und im Film wird halt voll oft Andy Warhol auch so referenziert. Also die Szene, wo Margaret im Supermarkt ist und eben entdeckt, dass ihre Poster da verkauft werden. Es ist so, es ist ein Cut, dann ist Margaret mit ihrem Einkaufswägelchen und sie greift gerade so eine Campbell's Tomatensuppendose aus dem Regal.
Mhm. Ja, okay.
Was dann eine klare Warhol-Referenz ist, der eben diese Campbell's Tomatensuppen-Konservendosen ja gemalt und auch immer wieder reproduziert hat. Übrigens Filmfehler, um es mit Kupmüller zu sagen, Filmfehler, weil es nämlich eine Dose ist mit so einer Öffnungslasche, die gab es damals noch gar nicht.
Hat die zufällig auch eine Frau erfunden?
Das müssten wir mal checken. Wahrscheinlich, weil die gesagt hat, was ist das für eine dumme Idee mit so einem scheiß Dosenöffner, vor allem als die, die man nicht so drehen kann, weißt du, wo man so von der Hand ratschen muss, die habe ich noch nie verstanden. Und dann ja, hat sich bestimmt eine schlaue Frau gedacht, wir brauchen eine Öffnungslasche. Genau, und Margaret, im Film fängt Margaret dann auch an, überall so bei den Leuten, die sie anguckt, diese großen Augen zu sehen. Also man fragt sich so, entwickelt sie jetzt eine Psychose oder was ist eigentlich bei ihr da gerade los? Weiß nicht, ob du da noch mehr Hard Facts zu ihrer mentalen Gesundheit hast in diesem Moment.
Tatsächlich nicht, aber ich habe eine kritische Frage, die mir in der Vorbereitung dieses Podcasts immer wieder gestellt wurde und die ich mir ehrlich gesagt auch selber gestellt habe. Vielleicht nicht unbedingt Thema Psychose, aber warum hat sie das alles mit sich machen lassen oder ertragen oder weitergemacht, ist ja schon, finde ich, eine valide Frage, ohne jetzt Victim-Blaming zu betreiben. Aber sie war ja auch schon geschieden einmal. Warum ist sie nicht einfach gegangen und hat gesagt, ganz ehrlich, kannst mich mal?
Es war halt ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so eine geile Situation, eine alleinerziehende Mutter in den 50er oder 60er Jahren zu sein in den USA. Also es wird im Film auch thematisiert, ziemlich am Anfang, dass sie halt einen Job sucht und dann wird sie halt im Vorstellungsgespräch gefragt, erlaubt ihr Mann ihn denn zu arbeiten? Mhm. Aber erstmal dieser Fakt, dass man einfach als Frau, wahrscheinlich, wenn du nicht ohne Genehmigung deines Mannes arbeiten durftest, ich gehe auch nicht davon aus, dass du als Frau ein eigenes Konto hattest, im besten Fall hast du Taschengeld von deinem Mann bekommen oder auch nur das Geld für den Einkauf. Also du warst finanziell und eigentlich in sämtlichen ja, Umständen abhängig von einem Mann, auch was eine Wohnung angeht. Also als alleinerziehende Mutter eine Wohnung zu finden in den 50ern in den USA, glaube ich, auch nicht so easy. Also ohne Mann kommst du erstmal nicht weit. Dann kommt hinzu, als sie und Walter sich kennengelernt haben, war sie 28, alleinerziehende Mutter, und er war 40. Also es ist klar, es ist nicht wie 18 und 30 so, aber es ist trotzdem so ein hierarchisches Gefälle, und er tritt ja von Anfang an als bekannter Künstler auf und geht mit ihr in so ein Restaurant, wo ein Bild von ihm hängt und er den Besitzer kennt und sagt, ach ja klar, ich habe einen Tisch für dich. Also es ist auch schon so ein Machtgefälle, was irgendwie mit reinkommt. Und der Typ war halt einfach krass manipulativ.
Ja, das glaube ich ist tatsächlich nämlich auch so diese emotionale Abhängigkeit, die dann irgendwie über die Jahre gewachsen ist, muss extrem gewesen sein. Und ich meine, sie hat ihn ja auch, weiß ich nicht, geliebt ist jetzt irgendwie ein großes Wort, wahrscheinlich, aber sie hat ihn extrem geschätzt und da kommen wir später auch noch dazu, sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen, hat sehr, sehr, sehr viele Jahre gedauert und auch viel länger, also als man was wahrscheinlich denken würde. Ich glaube so dieses, dass man das irgendwie rechtfertigt und dass man sagt, ach na ja, und irgendwie, wir verdienen ja auch viel Geld damit und es scheint ja zu klappen, ne? Es ist, ich meine, das war ja Jahrzehnte, Jahrhunderte lang vollkommen normal, dass Männer das Geld verdienen und dass vielleicht irgendwie in Anführungszeichen im Hintergrund die Frau steht, die da irgendwie dann die Arbeit macht, die nicht sichtbar ist. Also ich denke, man kann sich das sehr gut rechtfertigen, dann irgendwie zu sagen, naja, uns geht's ja gut und das ist ja erfolgreich so, diese Masche, warum sollte ich das aufgeben? Also ich schätze, dass da irgendwie einfach super viel manipulative Kräfte am Werk waren.
Was ich noch ganz interessant fand, zwei Dinge, um noch mal ein bisschen, nee, warte, ich mache einen richtig geilen Rundumschlag jetzt, halte ich fest. Mhm. Das ist noch ein Punkt, warum sie sich, glaube ich, vielleicht nicht getraut hat, das früher das Geheimnis zu lüften oder zu sagen, eigentlich male ich die Bilder. Es gab halt in der Zeit nicht so viele bekannte Künstlerinnen, vor allem wenn man jetzt an so das, was heute noch bekannt ist, Pop-Art, es war halt mega männerdominiert. Sie hat halt quasi einfach keine Rollenvorbilder oder keine Vorbilder, und daher ist auch halt die Frage, wer glaubt einer Frau, die jetzt auf einmal behauptet, sie würde malen, so, oder gut malen oder so, dass Leuten es gefällt. Genau, und zu diesem Thema der Reproduzierbarkeit und eben dieses Massenphänomens eigentlich, Keen, das ist ganz geil. Ich habe in einem sehr langen Artikel im Life Magazine von 1965 über Walter Keen, ist ein Zitat von einem Sammler, der eng mit Keen zusammenarbeitet, der eine Vermutung hat, warum die Bilder sich so gut verkaufen oder die Reproduktion der Bilder. Und der sagt, weil die Menschen sich wahrscheinlich schuldig fühlen, dass sie keine Pflegekinder haben. Und indem sie Bilder von so traurigen, traumatisierten Kindern kaufen, können sie über deren Notlage aufklären, ohne deprimiert zu werden.
Das ist absoluter Bullshit, sage ich als Wissenschaftlerin. aber ich finde, also was ich wirklich spannend fand, jetzt so in dieser Analyse, dieser Malerei von ihm, war auch zu sehen, dass extrem viele KunstkritikerInnen, wir haben das ja vorher auch schon besprochen, ja, ich sag jetzt innen, aber das stimmt gar nicht, also eigentlich sind es nur Kunstkritiker, sich super kontrovers darüber geäußert haben. Also das wurde teilweise wirklich zerrissen, diese Arbeiten. Und da gibt es wirklich ganz spannende kleine Essays, auch in großen, wichtigen Zeitungen, wo eben gesagt wird, das ist absoluter Trash, was der Typ da malt und produziert. Und das finde ich eben ganz spannend, dass es eben nicht so dieses, ja, wenn es ein Mann malt, ist es super und wenn es sich gut verkauft sowieso und wenn es eine Frau malt, dann ist es irgendwie nicht so viel wert, sondern es haben wirklich studierte KunstwissenschaftlerInnen gesagt, Leute, das ist irgendwie nicht gut, was ihr da seht, oder es hat keinen künstlerischen Wert, was jetzt auch nichts heißen soll, weil das ja immer, glaube ich, so ein Thema ist, so dieses Kommerz versus Kunst und ab wann ist es irgendwie gute Kunst und ab wann ist es halt in Anführungszeichen Kitsch. Aber das fand ich irgendwie spannend zu beobachten, dass er jetzt auch nicht komplett abgehypt wurde, sagen wir mal so.
Und die positiven Stimmen, die ich gefunden habe, wie zum Beispiel, es gibt ja auch Zitate von Andy Warhol über ihn, der sagt irgendwie, es ist halt Kitsch, es ist irgendwie weird, ich verstehe nicht, was das Ästhetische daran ist, aber es ist halt cool, dass es so ein Massenphänomen ist. Also gerade dieses Verkaufen, dieses Kommerzielle, das war das, was die Leute irgendwie so auch die Kritiker irgendwie abgeholt hat.
Ja, man spricht drüber, deswegen ist es irgendwie besprechenswert.
Und der Kurator vom Guggenheim-Museum hat zum Beispiel gesagt, dass die Kunst unglaublich geschmacklos ist und vulgär und seltsam, aber dass geschmacklose Unterhaltung die beste Unterhaltung ist und dass es einfach lieb, dass es so kommerziell ist.
Interessant. Ein gutes Stichwort, Geschmacklosigkeit. Ich würde sagen, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik und das ist
Credit? More like shredded. Ideen, die wirklich niemand gebraucht hat.
Und du hast was vorbereitet, habe ich gehört.
Ja, mir ist was eingefallen. Und zwar quasi ein Konzept oder die Auffassung, dass man Kunst und Künstler trennen muss. Ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass das unnötigste Auffassung ever ist.
Ja, das würde ich, ach, ist schwierig.
Willst du halb unterschreiben?
Ja, ich glaube, es ist immer, ich finde es immer nur gut, wenn es mir recht ist.
Wow, du Opportunistin.
Also,
dich soll man von deinem Werk trennen, ja?
Wenn es ein Arschloch ist, dann finde ich, dann hat man das halt irgendwie, dann sollte man das nicht trennen. Also wenn das irgendwie ein misogynes Schwein ist oder ein Päderast oder whatever, dann soll man es nicht trennen. Dann gehört, dann sollte man das mit beachten in der Rezeption. Aber man muss nicht alles mit.
Man muss nicht alles über Biografien
mit
erklären.
In das so. Werk bringen quasi.
Aber es ist ja niemand komplett objektiv. Man kann ja nicht komplett objektiv sein. Also es sind ja immer subjektive Eindrücke und Erfahrungen, die man mit einbringt. Selbst wenn du halt irgendwie ein schwarzes Quadrat malst am Ende. Irgendwie bist du ja dahin gekommen.
Ja, das stimmt. Da würden dir wahrscheinlich sehr viele KunsthistorikerInnen widersprechen. Aber ich würde jetzt auch einfach mal in diesem Podcast, ich meine, solange uns da niemand, ne?
Ich sage einfach reißerisch, nee, ich finde, man kann es gar nicht trennen. Punkt.
Okay, ja, fair. Das ist ja auch eine Meinung.
Aber wir freuen uns auch über Gegenmeinungen. Ihr könnt uns eine E-Mail zum Beispiel schreiben an die E-Mail-Adresse, die ihr in unserer Infobox im Podcast findet, weil die zu diesem Zeitpunkt noch nicht existiert.
Exakt, aber wir werden uns eine super süße E-Mail-Adresse ausdenken.
Es wird auf jeden Fall was mit Kätzchen.
Genau.
Oder so Katzenmausis 69
jetzt
Hotmail, sowas.
Versprich hier nichts Falsches, Britt.
Das ist doch alles. Die bestimmt schon seit 30 Jahren, diese E-Mail-Adresse. Das war meine in den 90ern.
Pussycat 69 ist leider schon vergeben. Ich wollte eigentlich noch den Kreis schließen, wie blöd er sich verhält eigentlich. Und zwar ist er halt nicht nur ein promiskuitiver Typ, sondern er ist auch super controlling. Also er ruft, wenn er nicht da ist, jede Stunde an, um sicherzugehen, dass Margaret zu Hause ist und dass sie malt. Also sie darf sich auch nicht mit Freundinnen treffen.
Sie hat wahrscheinlich auch einfach keine Freundin gehabt, ne? Also der hat sie ja komplett isoliert. Wie soll sie Freundin haben, wenn sie 16 Stunden am Tag im Keller sitzt und malt?
Genau.
Und Terpentin schnüffelt.
Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Sie durfte keine Freundinnen haben. Er hat ihren kleinen Chihuahua getreten. Also der ist halt einfach, der möchte sie komplett als seine Dienerin im Prinzip haben oder seine Arbeiterin, die da im Keller sitzt und Bild um Bild produziert, was er dann verscherbeln kann.
Aber es ist halt auch einfach so richtig klassische Muster von abusive, manipulative Typen so, ne? Also dieses Abschneiden von der Umwelt, von einem abhängig machen, finanziell, emotional, was halt auch gesellschaftlich eh schon gegeben war so. Also es ist einfach so richtig Bilderbuch-Psycho.
Ja, absolut. Wir sind ja gerade in den 60er Jahren und ich möchte noch auf ein Interview mit ihm im Life Magazine zu sprechen kommen. Es war ein riesiger Beitrag über Walter Keane und seine Arbeit und wie toll er malt und so weiter und so fort. Und das trifft es auch nochmal sehr gut, wie krass er sich irgendwie selbst überschätzt oder einschätzt. Wir haben ja schon so ein bisschen über so kunsthistorische Referenzen gesprochen und hier hat er auch eine Parallele zu dem großen Maler El Greco gezogen. Und zwar hat er gesagt, nobody could paint eyes like El Greco and nobody can paint eyes like Walter Keane. Also
Margaret.
Er hat anscheinend von sich selbst auch in der dritten Person gesprochen, was auch schon ein bisschen weird ist.
Absolut.
Aber eben auch dieser Vergleich mit so einem der größten Maler des spanischen Manierismus, also auch einfach, ich bin das absolute Genie. Und da kommen wir auch wieder zu seinen Memoiren zurück von 83. Auch da schreibt er eben von dieser Vision, du kannst sie gerne gleich erzählen, von seiner verstorbenen Großmutter, richtig, die er gesehen hat. Die zitiert nämlich einen anderen Maler, Michelangelo. Und ich habe leider nur die deutsche Übersetzung hier, aber laut dieser Vision hat die verstorbene Großmutter zu ihm gesagt, Michelangelo hat deinen Namen als Mitglied unseres inneren Kreises vorgeschlagen und gesagt, dass dein Meisterwerk in den Herzen und Köpfen der Menschen weiterleben wird, so wie seine Arbeit an der Sixtinischen Kapelle.
Genau, also das, ich habe jetzt auch meine Zusammenschrift gefunden, also es war irgendwie so eine quasi im Jenseits eine Gruppe der größten Künstler, Autoren und Dichter. Ich habe jetzt auch mal bewusst nicht gegendert. Mhm. Genau, und sie hat ihn quasi gepitcht, so als Mitglied für die Gruppe. Und sie sagt ihm dann in der Vision auch, dass alle Mitglieder einstimmig dafür gestimmt haben, dass er dann aufgenommen wird und dass er offiziell im Jahr 2007 beitreten wird. Also sie sagt ihm halt quasi auch seinen Tod voraus, sein Todesjahr. Und dann ist er halt Mitglied in dieser geilen, geilen Gruppe im Jenseits, wo die coolsten Dudes der Kulturgeschichte rumhängen.
Und genau, also dieses Genie rumgekulte und ich bin der absolut Größte und diese Story, die er da halt immer weiter verkauft, wahrscheinlich bis er selbst auch dran glaubt. Und er hat sie ja bis zu seinem Tod, du hast jetzt gerade schon gesagt, 2007 ist er gestorben, hat er diese Story.
Er ist aber früher gestorben, oder?
2007 genau. Ist also er Margot gestorben.
Genau, er hat sich ein bisschen überschätzt oder seine Jenseits-Oma hat sich ein bisschen verrechnet.
1965, das ist das Jahr, in dem wir gerade sind. Und da tatsächlich lassen sich Margaret und Walter scheiden. Nach 10 Jahren Ehe ist es vorbei. Und Margaret zieht nach Hawaii, verändert relativ viel in ihrem Leben, verändert auch ihren Malstil, malt fortan mit ein bisschen bunteren Farben. Manchmal hat sie so ein minimales Lächeln auf die Gesichter gemalt. Aber, und das finde ich das Interessante, sie verspricht Walter weiterhin Bilder für ihn zu malen und sie macht das auch für weitere 5 Jahre. Bis sie dann 1970 beschließt, reicht jetzt auch. Das war nämlich so, dass sie 1970 in eine Radioshow eingeladen worden war und dort erzählen sollte, ja, ein bisschen was über ihren Mann, über die Kunst, über die Geschichte der Ehe und so weiter und so fort. Und da hat sie sich relativ spontan dazu entschlossen, wahrscheinlich weil das alles irgendwie wieder aufgewühlt und getriggert hat in ihr, zu sagen, Leute, ich bin eigentlich für die Keen-Werke verantwortlich und nicht mein Ex-Mann. Und ja, das passiert also 1970 und die Reaktion von Walter Keen darauf kann man schon mit einer krassen Hassrede vergleichen. Ich will das jetzt hier nicht wörtlich wiedergeben, aber ich habe das Gefühl, wir werden schon auch noch was hören.
Warte, Cliffhanger, weil ich würde einen kleinen Rückgriff nochmal machen. Wir haben ja darüber geredet, warum ist die überhaupt so lange bei ihm geblieben? Mhm. Und das kam jetzt ganz schön plötzlich, dass du sagst, wow, sie hat sich getrennt und hat noch weiter für ihn gemalt. Die Frage ist ja, warum? Das ist natürlich der krasse Schlüsselmoment im Film. Ich weiß halt nicht, wie es in der Realität war. Also im Film fängt es an zu kriseln zwischen den beiden, als sie eben feststellt, dass er gar nicht selber seine Pariser Stadtansichten gemalt hat, sondern die quasi findet in so einer Versandbox, in so einer Holzkiste, wo Kunstwerke drin versandt werden und sieht, die sind ja gar nicht mit Keen unterschrieben, wie sie die kennt, sondern mit S.Scenic. Was schon sehr geil ist. Ich habe es mal gegoogelt, aber ich habe dazu nichts gefunden, weil man findet nur den Honda Scenic. Kurze Werbung für Autos, für so eine richtig uncoole Familienkarre. Genau, aber dann stellt sie ihm fest, dass er sie die ganze Zeit angelogen hat und sie ihn auch noch nie malen hat sehen. Und ab dann wird sie halt anti. Und dann gibt es halt diesen Breaking Point, dass sie Walter durch seine Connections mal wieder irgendwie hinbekommen hat, dass er quasi oder dass ein Keen-Gemälde bei der Weltausstellung 1964 in New York in so einem Pavillon als Zukunftsvision hängen soll. Also so ein riesiges, es hieß im Film, in cinematografischer Leinwandgröße, also wirklich ein paar Meter mal ein paar Meter, wo Kinder, alle Kinder der Welt, also verschiedenster Ethnien dargestellt sein sollen, die halt die Zukunft bilden.
Das gab's auch. Das hing da tatsächlich auch und das wurde extrem zerrissen.
Genau, und dann besäuft sich Walter halt, weil er so frustriert ist. Und Margaret gibt ihm halt Gegenwind, weil sie eh schon angepisst ist von ihm. Und im Film ist es halt dann wirklich so, dass er ihr und Jane hinterherrennen, die beiden schließen sich im Studio ein und er dann so die so brennende Streichhölzer durch das Schlüsselloch wirft und es steht halt Terpentin, was halt hoch entflammbar ist da, weil sie, ich weiß nicht, wofür man es braucht, ich glaube, um Ölfarben zu verdünnen, oder? Oder Pinsel reinigen, ich weiß nicht, auf jeden Fall für die sie halt, ist Teil ihrer künstlerischen Ausstattung. Das heißt, er ja, legt halt da so ein krasses Feuer und räuchert die quasi aus und dann flüchten sie und Jane halt wirklich aus dem Fenster ihres Ateliers, springen ins Auto und fahren weg und reisen dann halt nach Hawaii, wo sie dann auch bleibt und wo sie eben zu dieser Radiosendung eingeladen wird.
Aha. 5 Jahre später.
Ja, krass. Und solange, sie stand ja theoretisch immer noch unter seinem Bann sozusagen, also
ja, ja.
Wenn sie für ihn gemalt hat. Also sie konnte sie ja nicht komplett trennen, aber zumindest diese räumliche Trennung hat sie ja geschafft und hätte sie das nicht geschafft, dann wäre sie da wahrscheinlich nie rausgekommen.
Rausgekommen. Ich würde sagen, es ist vielleicht Zeit für ein kleines Quiz. Ein Quiz zur Auflockerung dieser ganzen Sache. Und zwar.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer lustigen Rateshow. Wer hat's gesagt? Heute mit 2 ganz besonderen Kandidaten. Donald Trump und Walter Keen.
Genau, habe ich ein paar Zitate vorbereitet, die ich dir vorlesen möchte. Und du sollst mir bitte sagen, Julia, ist es ein Zitat von Walter Keane oder von Donald Trump? Und ich habe das Gefühl, dass durch diese kleine Übung auch nochmal so ein bisschen klar wird, was für ein Mensch Walter Keane eigentlich ist und wie der so in der Öffentlichkeit gewirkt hat. Das erste Zitat, das ich habe, ist über die Person und nicht von der Person selbst. Er tollt mit der offensichtlichen Freude eines Terriers durchs Leben, der sich in einem Kleeacker rollt.
Ich würde sagen, das ist ein Zitat über Trump.
Es ist ein Zitat über Walter Keane. Aber dieses Jahr mit Trump auf jeden Fall, obwohl da hätte wahrscheinlich, hätte man gesagt, so eine Bulldogge oder so.
Ja, also das bedeutet, dass er irgendwie naiv und dass er auch nicht fähig ist, vielleicht solche Sachen zu tun. Oder also wer hat das gesagt über ihn?
Es war ein, so ein Freund, irgendwie ein Freund, ein Bekannter, okay. Ein Sammler.
Okay, verstehe. Genau.
Also es war eigentlich, also es war schon eine positive Aussage auch, aber.
Ja, gut.
Es war schon irgendwie weird auch einfach. Okay, dann etwas, was die Person selber gesagt hat. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mann auf der Welt, der sich die Hände wäscht, bevor er seine Hose aufmacht und dann nochmal wäscht, nachdem er sie wieder zugemacht hat.
Gar keiner von beiden.
Die waschen sich beide nicht die Hände.
Nee, das sind so richtige.
Boah, safe wäscht Trump sich nie die Hände.
Ja, weiß ich nicht. Ich stelle mir schon vor, dass die sich nicht die Hände waschen nach dem, bevor er seine Hose aufmacht zum Pinkeln, oder?
Das ja, damit genau. Gemeint. Also, ja, wahrscheinlich.
Ja, dann vielleicht eher Walter Keane.
Es ist Walter Keane, das hat er in einem Interview über sich selber gesagt. Richtig random.
Ja, absolut random. Okay.
Genau, dann habe ich noch Frauen. Man muss sie wie Scheiße behandeln.
Das war Trump.
Ja. Safe, aber es hätte auch Walter Keane stammen können.
Aber damit hätte er sich ja selbst auch so ins eigene Fleisch geschnitten, ne? Weil er hat ja irgendwie immer diese Story verkauft, dass es irgendwie. Oder er war ja jetzt nicht so der große Frauenhasser in seinen Erzählungen.
Ja, er war immer so. Er liebt halt Frauen. Genau. Also er war immer von Frauen umgeben, hat immer geflirtet und so. Ja, also er hat sie nicht gut behandelt, also offensichtlich. Aber nach außen hin war er halt ein Charmeur.
Ein Gigolo.
Ein Gigolo. Genau, dann habe ich noch. Ich hatte diese lange Bar in meinem Zuhause, an der 17 Personen sitzen konnten. Wir hatten Partys, die bis 4 Uhr morgens gingen. Dinner, Drinks, alles, was die Leute wollten. Immer 3 oder 4 Leute, die nackt im Pool schwammen. Jeder hatte Sex mit jedem. Manchmal wollte ich ins Bett gehen und da lagen 3 Frauen im Bett. Ich habe einmal ein Foto von den 3 Frauen gemacht. Verrückt, wild.
Das weiß ich tatsächlich, dass das von Walter Keane ist, weil ich dieses mit den 3 Frauen, das habe ich auch gelesen, dass er irgendwie nicht mehr wusste, mit wem er schon was hatte und mit wem nicht und so. Also das habe ich in dieser Recherche über die wilden, exzessiven Partys in der Villa gelesen.
Ja, und das war dann der Moment, wo Margaret unten an der Staffelei stand und da oben hat Walter verrückte, wilde Dinge gemacht. Okay, eins habe ich noch. Warum würde Kim Jong-un mich beleidigen und mich alt nennen, wenn ich ihn niemals als klein und fett bezeichnen würde? Naja, ich versuche so doll, sein Freund zu sein. Und vielleicht wird das eines Tages passieren.
wer könnte das wohl gewesen sein? Ja, das war Trump.
Das war ein Tweet von Donald Trump und ich fand es einfach extrem witzig.
Ja, aber diese Art von Bodyshaming passt schon auch zu Walter Keane, der halt eben in diesem Statement, nachdem er beschuldigt wurde, die Bilder gefaked zu haben und so weiter, auch extrem hergezogen hat über seine Ex-Frau, irgendwie gesagt hat, dass sie.
Seine erste Frau?
Nee, quasi, also über Margaret.
Ja.
Gesagt hat, sie sei irgendwie geistig zurückgeblieben, sie sei natürlich der Klassiker hässlich und dumm und untervögelt und so
ich
weiter.
Ich finde es halt geil, sowas zu sagen, nachdem du 10 Jahre mit jemandem zusammen warst. Also dieses Argument, ja, die ist eh hässlich, das habe ich noch nie gecheckt, weil gerade auch so beim Catcall und so, du hast mich gerade angebaggert oder du warst 10 Jahre mit mir verheiratet und jetzt bin ich hässlich. Also das spricht ja einfach nicht von deiner Intelligenz. So.
Ja, dafür habe ich leider auch keine Antwort.
Ja, also falls jemand die Logik dahinter versteht, bitte schreibt uns eine E-Mail. Aber tut, glaube ich, niemand.
Ja, vielen Dank für das spaßige Quiz. All my life I've really liked syrup. I just liked eating waffles all day. Have you ever had bacon and syrup? I'm not finished. So let's get started. First off, oh my God, can you let me do what I need to do? Dann machen wir einfach mal weiter mit der Chronik dieser Geschichte.
Und das setzt dem Ganzen noch die Krone auf, was jetzt passiert. Also wirklich, weil das ist, das sind Geschichten, die schreibt das Leben, sag ich dir, Julia. Oder man denkt, es können, die könnte das Leben nicht schreiben, weil das ist einfach nur absolut Panne.
Es ist absolut verrückt. Also wir sind, wie gesagt, Anfang der 70er Jahre und es steht Aussage gegen Aussage. Ne? Margaret ist gerade rausgekommen, quasi im Radio hat sie gesagt, so und so war es wirklich. Es war alles eine große Lüge. Ich bin die Schöpferin dieser Gemälde. Und Walter Keane sagt, nee, so, das stimmt nicht. Es ist genauso, wie ich es sage. Und deswegen soll es bereits 1971 ein großes Paint-Out geben im Union Square in San Francisco. Also das ist noch bevor es irgendwelche richterlichen, gerichtlichen Regelungen gibt, beschließt die Öffentlichkeit, dass jetzt mal öffentlich entschieden werden soll, wer denn jetzt eigentlich Recht hat. Also auch total mittelalterlich irgendwie, sich da so zu versammeln.
An dem Pranger irgendwie.
Ja, irgendwie ist es so schon
eine,
so.
So ein Hexentest. Kämpft bis zum Tod, malt auf dem Union Square und wir sehen, wer recht hatte.
Ich meine, das ist ja auch so die einfachste Lösung eigentlich für das gesamte Problem, wenn jetzt Aussage gegen Aussage steht, zu sagen, okay, dann malt halt beide was und dann sehen
wir
es.
Ja, das stimmt. Aber es ist halt in der Öffentlichkeit zu machen und dann so ein Event draus zu machen, so Eltern packen ihre Kinder ein, der Picknickkorb wird gepackt, heute wird gemalt im Park.
Es waren auch wirklich alle da, oder was heißt alle?
Alle.
Also Life Magazine war da, es waren die größten Fernsehsender waren vor Ort. Also es war schon ein öffentlichkeitswirksames Event. Allerdings, und das war der Haken in der ganzen Sache, Walter Keane selbst ist nicht erschienen und somit konnte das Ganze nicht stattfinden.
Was war los bei Walter? Wieso ist er nicht aufgetaucht?
Ich habe dazu tatsächlich keine Informationen.
Das weiß man nicht, ne?
Das weiß man nicht. Er ist halt einfach nicht gekommen.
Und Margaret hat aber munter vor sich hingemalt.
Margaret,
ne?
War da, ja. Aber
Margaret war da.
Hallo. Ja.
Und das war ja nicht der letzte Paint-Out oder Paint-Off.
Nee, genau. Es hat tatsächlich fast 15 Jahre später noch ein öffentliches, oder was heißt semi-öffentliches Paint-Out stattgefunden, nämlich vor Gericht. Hast du dazu noch, also soll ich erstmal eine kleine, die Scene wieder setten?
Ja, sette mal die, sette die Szenik.
Also Walter hört nicht auf mit dem Rufmord, könnte man ja eigentlich schon sagen. Also immer wieder auf seiner Story zu beharren. 1983, wir haben es schon gehört, kommt dann auch seine große Autobiografie raus und immer wieder eben seine gebetsmühlenartige Story, dass er der große Künstler ist und so weiter. Und vor Gericht hat Walter Keane sich tatsächlich dazu entschlossen, sich selbst zu verteidigen, was finde ich auch nochmal perfekt zu diesem Größenwahn passt, dass er sich dachte, nö, ich nehme mir keinen Anwalt, ich mache das einfach selbst.
Ja, das ist halt, ist natürlich ein toller Slapstick-Moment dann auch im Film. Und das ist dann auch im Film so der Punkt, wo man ihn dann so wirklich mal aus den Augen von der Jury, die da sitzt, sieht, wie er halt selber vollkommen planlos ist, wie so eine Gerichtsverhandlung abläuft und dann immer reinruft oder sich selber, also er ruft sich dann selber den Zeugenstand, dann wechselt er immer zwischen der quasi der dem Anwaltstisch und der Bank, um sich selber Fragen zu stellen, und läuft dann so hin und her und sagt dann, Mr. Keane, wie ist das denn das gewesen? Und dann geht er so zu dem Sitz, wo der Zeuge sitzt und sagt, danke für die Frage, Mr. Keane. Es war so und so. Also es wird halt wirklich einfach lächerlich dann. Und dann merkt man halt auch einfach, was er eigentlich für ein armes Würstchen, was für ein Lappen er eigentlich ist.
Also das nimmt wahrscheinlich auch einen großen Stellenwert dann ein im Film, diese ganze Verhandlung.
Genau.
Ja, ja.
Aber es ist relativ am Ende und ich dachte, ehrlich gesagt, es wird viel mehr Platz einnehmen im Film, aber es ist halt dann wirklich so der Schlüsselmoment und dann kommt so das Happy End.
Ja, jetzt hast du schon vorweggenommen. Ha!
Ja, aber wir sagen ja schon die ganze Zeit, dass Margaret eigentlich die Bilder gemalt hat. Ich glaube, das war jetzt schon klar.
Ja, also wie schon gesagt, ne, es soll auch dort wieder bewiesen werden, wer jetzt wirklich die Urheberin oder der Urheber von diesen Bildern ist. Und Margaret malt ohne Probleme eins ihrer Gemälde
in
45 Minuten oder
53 so. 53 Minuten, irgendwie so. Also sie haben eine Stunde Zeit, sie ist auf jeden Fall Streberin vorm Ende der Stunde fertig.
Genau, genau. Und Walter Keane überraschenderweise kann nicht teilnehmen wegen einer, so sagt er, Schulterangelegenheit.
Es hat ihn aber nicht davon abgehalten, seine verrückte Biografie zu schreiben. Also dafür hat es noch gereicht, die Schulter, muss man sagen.
Es geht den Größten so, dass sie beim Aufheben des Pinsels dann irgendwie für immer. Das ist so das Äquivalent zu dem Typen, der sich irgendwie das Knie verletzt hat und deswegen kein Fußballprofi werden konnte.
Ja, oh mein Gott, das war auch meine These, dass er eigentlich so ein richtiger Fuckboy der 60er ist. Im Film ist es auch so, dass gesagt wird, sorry, jetzt bin ich ganz aufgeregt, aber dass er mal über Paris redet und dann sagt so ein Bekannter von ihm, Walter, du warst eine Woche da, hör mal auf, davon zu labern. So. Also auch dieses typische Backpacker, ja, also ich habe ja mal in Paris gelebt für eine
wie
Woche.
Wie sagt man nochmal Baguette auf Deutsch? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist so wie dieses Video mit Franck, dem Wedding Planner.
Ah, Madame Duval!
Ah, oui, oui.
Oui, oui.
Naja, auf jeden Fall, also es war halt sehr offensichtlich, wer jetzt wirklich diese Bilder gemalt hat. Und Margaret hat den Fall dann auch gewonnen oder diesen Gericht. Genau.
Justice was served, finally. Sie hat 30 Jahre, oder nee, über 20 Jahre auf jeden Fall nach der Trennung, ne?
Ja, korrekt, genau, 86. Sie hat dann auch $4 Millionen wurden ihr zugesprochen.
Aber dafür hätte Walter halt irgendwo noch ein bisschen Geld überhaben.
Genau, der hatte gar nichts mehr. Er hat wohl
alles versoffen.
Also er hatte nicht nur ein Schmerzmittelproblem, sondern auch ein Alkoholproblem leider und konnte ihr deswegen dieses versprochene Geld auch nicht auszahlen. Im Jahr 2000 stirbt Walter Keane, wir haben es ja vorhin schon gehört, und hat bis zu seinem Tod auch an seiner Story festgehalten. Also
und?
Nicht noch auf seinem Sterbebett gesagt.
Kein einziges Bild auch produziert bis zu seinem Tod, oder?
Ja, die Schulter.
Die Schulter, ja stimmt.
Du, ja, genau.
Sorry, also. Ich bin drauf reingefallen auf seine Masche. Margaret Keane ist 2019 gestorben, ne?
Haben wir 22.
Nee. Oder? Warte, doch 2022, sorry, sie ist 2022 gestorben. Und die ganzen Rechte an ihren Werken liegen jetzt oder werden vertreten von der Keane Gallery, die sie, glaube ich, auch selber quasi betrieben hat oder in ihrem Namen, die auch die größte Sammlung von Keane-Werken haben, die in San Francisco sitzt. Und ein Jahr nach ihrem Tod wurde eine Kollaboration zwischen Keane, quasi dem Nachlass von ihr, und der Luxus-Streetwear-Marke Supreme angekündigt.
Och, nee.
Ja, und es war, dann habe ich mich so ein bisschen mit Supreme auseinandergesetzt. Es wurde in den 90ern so als Skate-Marke, Streetwear-Marke eigentlich gegründet. Und die hatten dann haben dann halt angefangen, so Kollaborationen mit Luxusmarken zu machen. Teilweise noch nicht mal so eine Zusammenarbeit, sondern sie hatten auch einen Rechtsstreit mit Louis Vuitton irgendwie 2000, weil sie einfach so ein Skate-Deck mit diesem Louis Vuitton-Muster gemacht haben, was überhaupt nicht lizenziert war. Dann hat Louis Vuitton sie ja verklagt. Später, 2017, haben sie, glaube ich, auch eine Kollaboration zusammen gemacht. Aber tatsächlich ist das Logo von Supreme ja auch von einer bekannten Künstlerin geklaut.
Von Barbara Kruger?
Genau.
Ah.
Also sie selber sagt zwar, ja gut, also Barbara Kruger ist eine Künstlerin, die eigentlich relativ, sie lebt noch, sie ist relativ bekannt und erfolgreich und ist vor allem in den 80ern bekannt geworden durch zwei Werke. Also ihre Werke sind eigentlich Collagen, es sind immer Fotos und darauf ist halt eine Schrift auf rotem Grund mit einem weißen Fond oder weißen Schriftart, die genau die Schrift davon Supreme ist. Und die zwei bekanntesten Werke sind von 1987. Das eine ist ein Schwarz-Weiß-Foto von einer Hand, die wie so eine Visitenkarte hält. Und auf der Karte steht, I shop, therefore I am. Also eine offensichtliche Konsumkritik. Und das andere Werk ist ein Porträt einer Frau. Dann eben wieder in dieser rot-weißen Schrift mit dem Untergrund, Your body is a battleground. Also sie ist eigentlich bekannt als eine sozialkritische Künstlerin, die vor allem zum Thema Feminismus arbeitet. Und es wurde auch so als feministische Propaganda eingestuft, das Werk. Und Konsumkritik. Und dann ist natürlich umso wilder, dass Supreme für eine Luxusmarke einfach von einer Künstlerin klaut. Und dass die jetzt ein Jahr nach Margarets Tod eine Zusammenarbeit machen mit ihrem Nachlass.
Mhm.
Und ich habe extra, und da wurde ich jetzt richtig die Internetspionin, ich habe gehackt wie eine Verrückte. Und zwar habe ich mir nämlich alte Versionen von der Homepage von der Keane Gallery angeguckt, weil ich wissen wollte, ob die schon die Rechte vor ihrem Tod vertreten haben oder ob die bei ihr selber lagen. Also ich wollte wissen, ob sie da noch die Finger mit im Spiel hatte, als sie noch gelebt hat. Weil ich kann mir vorstellen, wer jahrelang so ein Unrecht erfahren hat, würde das eigentlich keiner anderen Künstlerin gönnen. Oder also würde nicht mit einer Marke zusammenarbeiten, die eine andere Künstlerin so offensichtlich hochgenommen hat.
Da hast du ja die wildeste Recherche
betrieben. Ja, aber ich konnte nichts rausfinden. Was ich aber rausgefunden habe, ist, dass dieses Shirt von Supreme, wo einfach ein Bild von Margaret, also ein von ihr gemaltes Bild hinten drauf ist, also einfach ein normales T-Shirt mit einem Print quasi, wurden für so $200 verkauft. Die Keane Gallery verkauft genau das gleiche T-Shirt in ihrem Shop für $30 oder so. $39. Das fand ich halt auch geil.
Ja, das ist weird.
Das ist super weird.
Aber ja, ich meine, letztendlich passt es ja auch in dieses ganze Konzept von Reproduktionen. Ich meine, solche Kooperationen, Uniqlo ist ja auch so ein klassischer Fall von vielen Kooperationen mit KünstlerInnen.
Ja.
Und das ist ja auch sehr stark in der Kritik. Aber ich würde mal sagen, es passt zu diesem allgemeinen Marketingkonzept der Keens oder zumindest von Walter Keen, dieses günstig vielleicht an ein Produkt zu kommen und kein Original-Keen, aber eine Reproduktion zu Hause zu haben.
Wobei die Frage ist, $200 für ein T-Shirt mit einem Print ist jetzt auch nicht günstig.
Nee.
Also dann lieber im Galerieshop für $39. Das ja, mit dem gespiegelten Bild nehmen.
Ja, super. Geil. Genau.
Das war noch ein kleiner Bonus-Credit-Cloud zum Ende von meiner Seite.
Vielen Dank dafür. Ich finde, das war noch eine perfekte Ergänzung. Ich würde sagen, wir beenden den Podcast an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht zuzuhören. Nächste Folge wird es nicht um Kunst gehen, sondern um ein ganz anderes Thema. Freut euch schon mal.
Auf jeden Fall. Bis dahin.
Tschüss. Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau, bis zum nächsten Mal.